Hey ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pony Podcast mit mir, Jule vom Ponyschwester. Heute soll es um das Thema Nachhaltigkeit im Reitsport gehen, um das Thema Greenwashing und um das Thema, wie wir damit umgehen und wie unsere Zukunft bei der Ponyschwester aussieht. Tatsächlich haben wir eine kleine Instagram-Umfrage gemacht und das waren so einige der Themen, die euch interessiert haben. Also wir haben so ein paar Vorschläge quasi zusammengefasst, wo ich dachte, okay, hier können wir vielleicht ein ganz cooles Thema draus machen. Und ja, es ist ein Thema, was mir im Herzen liegt und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Viel Spaß! Jo, Leute, also ich bin mal wieder am Start. Es hat diesmal nicht anderthalb Jahre oder so gedauert, sondern irgendwie nur ein paar Monate. Ich weiß gar nicht genau, wann der letzte Podcast erschienen ist. Genau, aber es soll jetzt mal wieder ein etwas regelmäßigeres Format werden. Und damit es auch wirklich Leute abholt und interessiert, denke ich mir jetzt nicht einfach wahllos irgendwelche Themen aus, sondern es gab tatsächlich vorher eine kleine Instagram-Umfrage und es gab viele verschiedene Themen, zum Beispiel auch Ausbildung von Pferden, Jungpferdeausbildung, wie reite ich welche Lektion. Ja, dazu muss ich sagen, ja, wir sind jetzt halt jetzt auch nicht die super krassen Mega-Pros. Also wir sind zwar alle Trainer und ich habe auch meinen Trainerschein und so, aber ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, mich da in eine Riege zu stellen mit richtig krassen Trainern. Und halte mich deswegen damit manchmal so ein bisschen zurück. Also es wird nochmal was zum Thema Jungpferdeausbildung kommen, weil ich glaube, da haben wir schon so ein bisschen Plan. Aber wenn mir jetzt jemand die Frage stellt, boah, Judith, wie reite ich die perfekte Traversale? Da muss ich sagen, die perfekte Traversale bin ich wahrscheinlich in meinem Leben auch noch nicht geritten. Also eine 10 hätte es dafür auch noch nicht gegeben. Genau, deswegen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und es gibt einfach Themen, in denen habe ich ein bisschen mehr Plan. Und ein Thema davon, und das ist ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen, ist das Thema Nachhaltigkeit im Reitsport. Und darum soll es heute gehen. Nicht nur darum, sondern auch um Themen, die dazugehören. Also zum Beispiel das Thema Greenwashing, also mal ganz dumm übersetzt, grün waschen, ja, heißt im Prinzip so viel wie, ja, ich sage quasi, dass ich total nachhaltig und toll produziere, damit ich die Leute dazu bringe, mein Produkt eher zu kaufen, aber so wirklich nachhaltig und toll sind meine Produkte nicht. Ja, das ist dann also eher so eine Verkaufsmasche oder ich habe vielleicht im Sortiment drei Produkte, die ein bisschen nachhaltig produziert sind und das sind die, die ich so zu meinem Aushängeschild mache, aber vielleicht 89% meiner Produkte sind überhaupt nicht nachhaltig produziert. Ja, also nur mal so kurz dazu. Ich werde da aber auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter drauf eingehen und ich werde jetzt erstmal so ganz grundsätzlich anfangen mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil es wird einfach so krass inflationär verwendet, also die ganze Zeit verwendet, so nachhaltig, nachhaltig und Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ja, alles muss nachhaltig sein. Die Leute sind eigentlich so, sag mal ganz ehrlich, was ist denn eigentlich nachhaltig und was ist denn eigentlich auch Nachhaltigkeit im Fashion-Bereich und hier eben im Reitsport-Fashion-Bereich? Ob es jetzt die Reithose für den Reiter ist oder die Schabracke fürs Pferd, ist aber eigentlich relativ wurscht. Und ich habe hier ein ganz cooles Zitat gefunden, besser hätte ich es natürlich nicht sagen können. Und das heißt, Nachhaltigkeit in der Mode bedeutet, dass Kleidung so hergestellt wird, dass sie den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten der nächsten Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Das heißt, ich darf nicht mehr Ressourcen aus der Erde nehmen quasi, als nicht natürlich zum Beispiel nachwachsen können. Ich darf nicht mehr Müll produzieren, als nicht vielleicht irgendwie recycelt werden kann, damit auch die nächsten Generationen die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Im Fashion-Bereich halt zu sagen, okay, wir ja, möchten auch in Zukunft noch coole Fashion-Produkte haben und keinen komplett vermüllten Planeten und so eine krasse ja, Veränderung im Klima, dass vielleicht die Baumwolle gar nicht mehr auf dem Feld wachsen kann oder so, ja. Genau. Oder dass durch das übertriebene Nutzen von irgendwelchen Pestiziden zum Beispiel Resistenzen geschaffen werden und dann irgendwelche krassen Mutationen entstehen und diese ganzen Viecher, die Baumwolle fressen, einfach hartnäckig sind und nicht mehr sterben, wenn ich die mit irgendeinem Gift besprühe. Ja, es passiert, kann passieren, dass sowas passiert. Genau, also so Tiere entwickeln halt irgendwann auch Resistenzen. Man kennt es ja irgendwie so, Antibiotika-Resistenzen und so bei Menschen. Es kann da eben auch passieren. Und ja, es geht einfach darum zu schauen, okay, wie kann ich selber mich glücklich machen und schauen, dass ich das habe, was ich denke, was ich für mein Leben brauche. In der Regel denkt man ja, man bräuchte viel zu viel. Also meistens braucht man ja viel weniger, als man denkt, dass man es braucht. Aber ja, ohne dabei eben die nächste Generation irgendwie negativ zu beeinflussen. Und vorweg, ehrlicherweise im Fashion-Bereich ist das, wie in vielen anderen Bereichen auch, sehr, sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist eigentlich auch dieses Wort Nachhaltigkeit ja vielleicht fast ein bisschen zu groß. Ich versuche immer zu sagen, wir machen unsere Produkte so nachhaltig wie möglich, also so, wie es uns irgendwie möglich ist und nicht sowas wie, wir machen die krass nachhaltigsten Produkte ever auf dem Markt oder ja, wir sind 100% nachhaltig. Weil ich glaube, ehrlicherweise, dass wahrscheinlich so ziemlich gar kein Fashion-Label, egal ob im Reitsportbereich oder außerhalb des Reitsportbereichs, von sich sagen kann, so, wir sind 100% nachhaltig. Und alles, was wir quasi der Umwelt entnehmen, wird der Umwelt auch wieder genauso zurückgegeben. Weil wenn wir uns Nachhaltigkeit angucken, dann im Fashion-Bereich, dann ist es so, dass die Materialien zum Beispiel möglichst aus biologischem Anbau stammen sollten oder aus biologischer Tierhaltung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Baumwoll-T-Shirt habe, dann sollte das Baumwoll-T-Shirt aus biologischem Anbau sein. Möglichst regional. Und hier kommt schon mal das erste Problem, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Baumwolle in Deutschland anbauen, ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob ihr hier schon mal irgendwo lang gegangen seid und gedacht habt, tolles Baumwollfeld. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, Baumwolle braucht einfach ein anderes Wetter, ein trockeneres Klima, mehr Temperatur, mehr Sonne, als wir das hier in Deutschland haben können. Ja, ich meine, wir haben Juni und es sind 15 Grad. Also da sagt die Baumwolle, Tschüssi Kalowski, in Deutschland kein Bock zu wachsen. Deswegen kommt Baumwolle einfach schon immer nie aus Deutschland, sondern meistens aus ganz anderen Regionen. Das ist schon mal das Erste, was daran so ein bisschen schwierig ist. Genau, dann kann man natürlich sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel einen Wollpullover und der ist aus nachhaltigem Anbau, beziehungsweise, ja, der wird nicht angebaut, sondern die Tiere, die werden geboren. Jetzt ist aber die nächste Frage, wenn ich jetzt vegan lebe, dann will ich ja theoretisch auch nicht mal einen Wollpullover tragen, weil dann heiße ich ja irgendwie gut, dass ein Tier, nur damit ich nachher ein Pullover aus seinem Fell machen kann, irgendwie geboren wird. Also es ist ja irgendwie auch ein weirder Gedanke, ja? Also wenn man das jetzt mal so ganz krass spinnt. Ich meine, ich denke mir mal, okay, wenn das Schaf ein richtig nices, freshes Leben hat, hier zum Beispiel rennen so einen halben Kilometer weiter so ein paar Schafe auf der Wiese rum und die freuen sich und die hüpfen da durch die Gegend. Und ich denke mir, okay, wenn jetzt aus eurer Wolle ein Pullover gemacht wird, glaube ich, ist es nicht so schlimm, weil ihr hattet ein cooles Leben. Aber gerade wenn es dann so Massentierhaltung wird, auch wenn es vielleicht so, ja, dann, wenn die biologisch gehalten werden und nicht konventionell, aber es ist trotzdem irgendwie ein weirder Beigeschmack, ja? Würde ich das jetzt zu 100% nachhaltig nennen? I don't know, weiß ich nicht. Dann ist das nächste kein Ansatz giftiger Chemikalien. Und das ist meistens schon echt schwierig, weil tatsächlich im Fashion-Bereich, gerade im Jeans-Bereich oder so, werden unfassbar viele giftige Chemikalien genutzt. Also manchmal möchte man, glaube ich, gar nicht wissen, was da irgendwie so alles in den Klamotten dran ist. Das ist echt ziemlich, ja, krass. Und sobald das ja irgendwie einen Einsatz findet, Gift tötet und Gift ist einfach umweltschädigend und gesundheitsschädigend, kann es dann nachhaltig sein? Schwierig. Genau, dann ist das nächste, zum Beispiel niedriger Ressourcenverbrauch, also wenig Energie und wenig Wasser. Wir alle wissen, dass im Textilbereich unglaublich viel Wasser verwendet wird, unglaublich viel Energie. Also am Ende ist es dann auch, ja, egal, ob das jetzt Biobaumwolle ist oder konventionelle Baumwolle, die Baumwolle braucht Wasser. Und die Baumwolle braucht auch beim Färben Wasser. Natürlich deutlich weniger jetzt als im konventionellen Anbau, das auf jeden Fall. Aber beim Färben wird trotzdem Wasser verwendet. Also wir verbrauchen unglaublich viel Energie und unglaublich viel Wasser, wenn wir ein Kleidungsstück herstellen. Und das Letzte ist, dass ja auch faire Arbeitsbedingungen zum Beispiel mit reinspielen. Wir möchten ja nicht auf Kosten von jemandem Kleidung tragen, sondern best case wird derjenige, der das Kleidungsstück produziert, vernünftig bezahlt und hat ein cooles Leben und ist nicht irgendwie so ein 12-jähriges Kind in irgendeiner Fabrik in Bangladesch, was nachher irgendwie Hautkrebs hat und irgendwelche Atemwegserkrankungen, weil das halt die ganze Zeit halt so giftigen Chemikalien ausgesetzt ist, was eben ganz oft leider so ist. Das heißt, es ist wirklich nicht so easy zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt so ein super krass, 100% nachhaltiges Fashion-Produkt. Ich würde mal sagen, es ist, also je nachdem, wen man fragt, es gibt da so verschiedene Stimmen zu, aber es ist fast unmöglich. Also ich glaube, man kann halt schauen, dass es sehr regional ist. Es gibt inzwischen auch Verfahren, zum Beispiel das Unternehmen Lenzing. Also wir nutzen zum Beispiel auch Tencel als Stoff. Habt ihr vielleicht schon mal bei uns im Shop gesehen oder vielleicht auch mal irgendwo anders gesehen. Und wenn das halt korrekt hergestellt wird, nach den Standards, wie es hergestellt werden sollte, damit es halt zertifiziert wird, ist es schon ein sehr nachhaltiges Produkt. Also es wird gemacht aus, ja, im Prinzip aus Bäumen, die nachwachsen, also ein nachwachsender Rohstoff. Dann werden diese Chemikalien nicht in irgendwelche Flüssen gepumpt oder so, sondern es ist eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, die Chemikalien werden immer wiederverwendet, können aber natürlich auch nicht endlos verwendet werden, ja. Und wir zum Beispiel haben dann einige Produkte im Shop, die dann zum Beispiel in Polen produziert werden, was ja schon relativ nah dran ist. Genau, also das, da kann man schon mal sagen, ja, das ist schon sehr nachhaltig, aber würde ich sagen, ist es 100% nachhaltig? Schwierig. Also ich glaube, dass wir jetzt nicht so die Annahme machen können, ja, okay, wir produzieren jetzt das Teil so richtig krass nachhaltig. Und dann können wir trotzdem gleich viel kaufen und wir können trotzdem vielleicht scheiße damit umgehen und es nicht gut pflegen und dann schmeißen wir es in den Müll, weil es egal ist, ja nachhaltig. Also ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen die Tücke. Man bekommt so ein, ich glaube, das ist auch Teil des Greenwashings am Ende, man bekommt so ein gutes Gewissen gemacht. So jemand sagt dir, hey, das T-Shirt ist doch aus Biobaumwolle. So kauf das doch. Das ist überhaupt nicht schlimm, das ist so nachhaltig und das sind nachwachsende Rohstoffe und du machst überhaupt nichts Schlechtes damit. Kauf doch bitte dieses Produkt so. Das ist alles cool. Und dann weiß man aber trotzdem, dieses Produkt nicht so wertzuschätzen und geht vielleicht manchmal noch ein bisschen beschissener damit um, weil man ja denkt, ach, ich produziere ja auch gar keinen Müll, weil es ist ja hier Baumwolle und wenn ich das jetzt in den Garten schmeiße, dann verrottet das noch. Und ja, das ist vielleicht so, aber wie viel Energie, Wasser, Arbeitskraft und so weiter verbraucht wurde, um dieses T-Shirt zu produzieren, um erstmal die Baumwolle wachsen zu lassen, um die Baumwolle zu verarbeiten, das T-Shirt nähen zu lassen, die Transportkosten und so weiter, das darf man ja nicht dabei vergessen. Das heißt, dass in unserem Glauben bei Ponychester es sehr schwierig ist, das Kleidungsstück an sich 100% nachhaltig zu machen. Und wir sind auch der Meinung, dass es nicht so propagandiert werden sollte, dass man sagt, hey, das Kleidungsstück ist 100% nachhaltig, jetzt kauft doch drei davon anstatt nur eins. Sondern, dass der Fokus trotzdem weiter darauf liegen sollte, dass man vernünftig einkauft, dass man vernünftig mit seinen Produkten umgeht. Und das Nachhaltigste am Ende, was du machen kannst, ist, dein Produkt so lange wie möglich zu tragen. Und dass das Unternehmen dir prinzipiell auch die Möglichkeit gibt, dein Produkt so lange wie möglich zu tragen. Also du kannst das tollste, nachhaltigste Baumwoll-T-Shirt haben, wenn du es einmal wäschst und es läuft komplett ein und du kannst es nie wieder anziehen, dann bringt dir das absolut gar nichts. Also dann ist vielleicht selbst das T-Shirt aus der normalen, konventionellen Baumwolle, was du aber tausendmal waschen kannst und die Form ist perfekt und du kannst es immer wieder anziehen, ist dann sicherlich nachhaltiger als das, was in der Produktion nachhaltiger war. Also bei uns, bei Ponychester, ist das zum Beispiel der größte Punkt, dass wir sagen, okay, wir möchten die Teile dadurch besonders nachhaltig machen. Natürlich achten wir auch in der Produktion natürlich darauf, dass wir möglichst recycelte Materialien verwenden, Biobaumwolle verwenden, dass wir schauen, dass das zertifiziert ist, dass wir Tencel verwenden, was ein cooler Stoff ist. Also wir achten da natürlich drauf, aber der nächste, das ist bei uns dann nicht alles, sondern der nächste Schritt und ein wirklich nachhaltiges Unternehmen sollte auch diesen Schritt immer gehen, ist zu schauen, dass ich Produkte schaffe, die möglichst lange halten und sollten sie mal nicht ewig halten, dass ich dem Kunden dann die Möglichkeit gebe zu sagen, hey, reparier doch dein Produkt. Also das versuchen wir zum Beispiel zu machen. Wenn ihr schon mal bei uns bestellt habt, dann kriegt ihr auch immer so ein kleines Kärtchen und da steht es eigentlich auch mal drauf. dass wir sagen, und das sage ich auch den Kunden auf den Messen und so immer, wenn immer jemand fragt, ja, was ist denn aber, wenn jetzt hier bei dem Druck irgendwie so ein Glitzerstein oder so abgeht? Oder was mache ich denn, wenn jetzt doch mal hier ich das so heiß gewaschen habe oder? Dann sagen wir immer, okay, also wir können ja fast alles reparieren. Klar, wenn du jetzt dein Batik-T-Shirt bei 90 Grad wäschst, so Kochwäsche, und dann ist die Farbe raus und es ist komplett eingelaufen. Also irgendwo sind hier unsere Grenzen, sagen wir auch. Okay, Pech gehabt, also ein bisschen muss das Ding schon pflegen. Aber wenn dann doch irgendwo mal ein Glitzerstein abfliegt, dann sagen wir nicht, ja, scheißegal, schmeiß mal deine Schabracke in den Müll, wir schicken dir eine neue. Sondern wir sagen, hey, wenn es für dich in Ordnung ist, dann würden wir dir hier neue Glitzersteine schenken und zuschicken, die du dann selber draufbügeln kannst. Oder wenn du auf der Messe bist, dann komm bitte mit deinen Sachen vorbei. Wenn da irgendwo ein Steinchen nur so abgefallen ist oder der Druck nicht hundertprozentig ist. Und dann reparieren wir das. Weil ich glaube, das ist halt was, was unfassbar wichtig ist. Weil nicht nur, dass jedes fünfte Kleidungsstück, was wir kaufen, eigentlich nie getragen wird, auch schmeißen wir relativ schnell, wenn ein Produkt nicht mehr zu 100% unseren Bedürfnissen entspricht oder ja, zum Beispiel, weil jetzt irgendwo der Druck ein bisschen ab ist oder ein Glitzerstein abfällt oder eine Naht ein bisschen aufgeribbelt ist, dann landet das Zeug im Müll. Und dann landet es auf irgendwelchen riesen Mülldeponien, wird verbrannt oder. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also wäre es halt immer cool, wenn man da sagt, hey, wir haben jetzt einen Service, der das Ganze auch repariert. Das würde dann wieder natürlich positiv zur Nachhaltigkeit beitragen. Also, halten wir mal fest, ganz wichtig ist natürlich die Produktion, aus welchen Stoffen wird es hergestellt und so weiter und so fort, wie wird es hergestellt. Dann die Qualität, dass es einfach so lange wie möglich hält und sollte mal etwas kaputt gehen, es entweder selber zu reparieren oder best case, die Hersteller bieten dir eben die Möglichkeit zu sagen, hey, wir reparieren das. Eine Naht ist auf, okay, kein Ding, die wird einfach wieder zugenäht. Weil nur weil irgendwo ein mini kleines Loch ist, heißt nicht, dass die Hose im Arsch ist oder dass das T-Shirt im Arsch ist. Man muss deswegen nicht in den Müll schmeißen. Und ich glaube, das ist was, was halt unfassbar wichtig ist, dass man halt schaut, Dinge so lange wie möglich benutzen zu können. Und das nächste, ja, das ist auch ein bisschen was, was wir versuchen zu verfolgen. Ihr habt das sicherlich schon mal gehört. Stichwort Slow Fashion. Es gibt also Fast Fashion und tatsächlich kaufen, glaube ich, 45% der Menschen Fast Fashion. Sind auch Konzerne, die immer weiter wachsen. Daran sieht man auch, dass Nachhaltigkeit am Ende gar nicht eine so große Rolle spielt in den Köpfen der Menschen. Ja, Fast Fashion boomt. Ihr kennt die Riesenunternehmen. Ich meine H&M, Primark und so kennt ihr sowieso. Zara gehört natürlich auch dazu. Und ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, ich verteufle jeden, der was bei H&M und Zara kauft. Also sorry, ich habe auch mal Sachen von H&M und Zara. Und das heißt auch nicht, dass die jetzt prinzipiell scheiße sind. Also dass das einzelne Teil schlecht ist. Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also ich habe wirklich auch Teile von Zara oder H&M, die ich schon sehr lange habe und gerne trage. Und so ist überhaupt nicht das Ding, dass ich jetzt jemanden verteufeln würde, wenn er da einkauft. Das Problem ist halt nur, dieses Fast-Fashion-Konzept entwickelt halt so schnelllebige Trends, dass den Kunden halt suggeriert wird, also das ist mit das größte Problem dabei, dass den Kunden suggeriert wird, so, ey, du brauchst immer wieder was Neues, um cool zu sein. So, boah, jetzt haben wir diesen Y2K-Trend und jetzt brauchst du auf einmal eine Nike-Jogginghose und du brauchst ein pinkes Spaghetti-Träger-Top, weil es auf einmal wieder cool ist und du brauchst die und diese Sonnenbrille und du brauchst die und die Schuhe und jetzt brauchst du die Adidas Sambas und nächstes Jahr brauchst du wieder die Schuhe und jetzt brauchst du das und das und das. Also diese Marken wollen natürlich, um möglichst viel zu verkaufen, dem Kunden immer suggerieren, ey, die Welt ist so schnelllebig und um mithalten zu können, musst du mindestens alle 2 Monate so ein bisschen neue Teile in deinen Kleiderschrank bringen, sonst bist du ein richtig, richtig hängengebliebene alte Kuh, so, die mega uncool ist. So, also hau rein, kauf, was das Zeug hält, damit du cool bist. Und das ist eigentlich das große Problem. Ich meine ganz ehrlich, am Ende wiederholt sich sowieso alles. Also ich fand es zum Beispiel mega weird. Ich bin jetzt inzwischen in so einem Alter, das ist so strange. Ich bin jetzt so Anfang 30 und so bei mir so Sachen, die in meinem Kopf noch so als so ultra krasse Fashion-Sünden abgespeichert sind, weil die irgendwann so lost und so uncool waren, sind jetzt gerade wieder trendy und ich sehe das so und denke mir so, boah, wie, warum, bitte, hallo, wer hat die Buffalos ausgegraben, also ich meine, das Thema ist auch schon ja durch und wer hat Stiefel mit so, also spitze Stiefel mit so schmalem Absatz irgendwie wieder ausgegraben und wer hat diese Nikki Jogger wieder ausgegraben, also ich fand die irgendwie eine Zeit lang auch mal cool, aber dann waren die irgendwie so mega uncool und jetzt sind sie wieder cool, also das ist irgendwie das Absurde auch an Fashion, dass es im Endeffekt immer wieder das Gleiche ist, also da sind dann so 20 Jahre dazwischen oder so und dann ist wieder das Gleiche und wieder das Gleiche und dann findet man es wieder ultra uncool und so 10, 15, 20 Jahre später ist es auf einmal so, boah, voll krass. So, das ist das krasseste Produkt, ihr braucht das alle. So zum Beispiel, als ich in die 6. Klasse gekommen bin, war das Coolste, wenn man Adidas Superstars hatte und es war so krass, leider hatte meine Family nicht so viel Kohle, das heißt, ich hatte nie originale Adidas Superstars, sondern nur so gefakte von, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Schuhladen. Schuhland? Kennt ihr das? 1, 2, 3 Schuhland oder so? Oh mein Gott. Naja, ich war auf jeden Fall ein bisschen uncool. Aber immerhin hatte ich gefakte Adidas Superstars und alle waren so richtig am Hypen und oh, Adidas Superstars, voll krass. Und dann war ich irgendwie ultra uncool. Und der, die da noch anhatte, war so ein richtiger Loser. Und dann kam es auf einmal wieder, ich weiß gar nicht, wann das war, so 2015, 16 oder so, auf einmal Adidas Superstars, wieder ultra cool, alle mit Adidas Superstars, boah, wir sind so cool, wir sind so hip, Adidas Superstars, krass. Leute, wenn ihr jetzt jemanden mit Adidas Superstars rumrennen seht, also no hate, aber so im ersten Moment denkt man sich so, bisschen hängen geblieben. Und wie absurd ist das eigentlich, dass einfach irgendwelche Menschen, die irgendwo sitzen, sagen, jetzt sind Adidas Superstars übel cool, und dann so 10 Monate später sagen die, nee, Leute, mega out. Dann kann man so bei der Glamour oder so die 5 Do's and Don'ts in diesem Winter. Und dann findet man immer so die Farben, die man auf gar keinen Fall tragen kann, obwohl die so vor 2 Monaten noch ultra gehypt wurden. Und dann hat vielleicht den ganzen Kleiderschrank voll mit hell lila. Und dann sagt die Vogue aber, hell lila, sorry, aber ist absolutes No-Go. Und das ist halt eigentlich das absolut Absurde und das, was die Nachhaltigkeit einfach komplett bescheuert werden lässt und unnötig werden lässt, dass es halt genau diese Trends gibt, dass wir halt so schnelle Trends haben und so viele Kollektionen im Jahr. Ich meine, ganz ehrlich, ihr könnt einmal die Woche zu Zara gehen und ihr werdet neue Produkte finden, weil Zara halt will, dass der Konsument das Gefühl hat, boah, ich brauche das, das ist neu, das ist cool, das ist trendy, das ist hip, das will ich haben, das ist jetzt gerade Trend. Und was passiert dann mit den Sachen, die so mega krass trendy sind, so wenn sie nicht mehr trendy sind? Die kannst du ja nicht mal dann auf, weiß ich nicht, Vinted oder Kleinerkreise verkaufen. Vinted ist jetzt Kleinerkreise, whatever, Vinted oder Kleinanzeigen, das soll ich sagen. Weil die will ja gar keiner mehr haben, weil wir ja dann so eingeredet bekommen, so ey, helles Lila, boah, eine asoziale Farbe, die kannst du 2024 nicht mehr anziehen. Und das ist einfach krank. Und ich persönlich habe so für mich, weil mir das irgendwann zu blöde war und weil ich irgendwann auch eine Zeit lang in meinem Leben einfach mal ultra krass broke war und gar kein Geld dafür hatte, mir ständig neue Klamotten zu kaufen, habe ich mir so gedacht, okay, ich brauche so einen Basic-Kleiderschrank. So gute Basics, richtig nice Jeans, also ein paar mehr, richtig perfekte Jeanshosen, geile Shirts, die man immer anziehen kann, geil, so einzelne geile Hemden, die immer gehen, die immer cool sind, ein paar richtig schlichte Schuhe. Ich habe zum Beispiel in meinem Kleiderschrank seit Jahren immer weiße Vans, weil die immer funktionieren, weil die einfach weiß sind und weil die einfach schlicht sind. Das nächste Mal sind weiße Vans, sind bequem, sind weiß, sind schlicht. Easy. So. Und genau das versuche ich halt irgendwie auch in Ponyschwester zum Beispiel zu implementieren, weil ich mir so denke, ich habe gar keinen Bock, meinen Kunden Klamotten zu verkaufen und denen dann ein halbes Jahr später zu sagen, Leute, bah, was habt ihr da für eine Scheiße an? Ihr seht so kacke aus. So, bitte zieh mal dieses Shirt in dieser Farbe aus, weil das ist ja mega uncool. Und genau das passiert halt in dieser Fashion-Welt die ganze Zeit. So, wir werden so krass gepusht. Also manchmal so total, ja, so unterschwellig auch. Man merkt es vielleicht manchmal gar nicht, aber, ne, weil dann siehst du in den Schaufenstern nur das. Und alle coolen Influencer und alle coolen Stars tragen auf einmal nur noch das. Und dann gibt's halt dieses, so, ich habe früher noch so Zeitschriften gekauft, so die InStyle zum Beispiel, die Elle, die Vogue, das ist so voll mein Ding, voll gefeiert.
Und dann blätterst du das so durch und du hast so gerade vielleicht so im Sale mal so ein richtig cooles Teil ergattert und dann siehst du so die Don'ts in diesem Jahr. Und dann denkst du so, verdammt, ich kann es nicht anziehen, weil es ist ja voll das Don't, das zu tragen. Und das ist halt eben genau das, was halt Fast Fashion bedient. Dieses, wir verkaufen dir was, sagen dir dann ein paar Monate später, dass es ultra uncool ist, damit du bloß das nächste Teil kaufst. Und da haben wir keinen Bock drauf, weil das sind eben die Produkte, die dann meist nicht getragen werden, die nur ganz selten getragen werden und die im Müll landen, weil man sie halt nicht mehr wirklich verkaufen kann, weil sie halt so krass trendy sind, aber nur für so einen mini kleinen Augenblick, dass sie danach so völlig hinüber sind. Also ich finde das cool, wenn man sich mal so ein trendiges Teil gönnt, gar keine Frage, aber wenn ein Kleiderschrank so zu 90% nur so Trendteilen besteht, dann landet halt ultra viel Müll oder wird einfach nie angezogen, weil du fühlst es dann einfach nicht mehr, als wenn du einfach Basic kaufst. Und bei Ponyshotter zum Beispiel, ich glaube, wir haben natürlich auch echt krass rumprobiert und ich habe mir natürlich auch immer jedes Jahr Gedanken gemacht, boah, was geht nicht und wie sehr folge ich jetzt einem Trend und wie sehr folge ich halt keinem Trend. Und ich weiß noch zum Beispiel, ein Jahr, da war halt so lila voll trendy, aber nicht so ein helles Lila, sondern so ein knalliges Lila. Ich glaube, es gibt es gerade wieder bei Eskadron. Und dann habe ich gesagt, boah, cool, ich mache so ein richtig geiles Lila und habe dann noch mir so Farben ausgesucht, die so cool dazu passen. Und es war eine nice Schabracke. Aber ich sag's euch, dann hat Eskadron eine Schabracke rausgebracht, die sah genauso aus. Dann kam irgendwie eher Stockholm oder Piers of Sweden oder wie sie nicht alle heißen. Und die sahen genauso aus. Also sahen unsere Schabracken einfach genauso aus. Genau gleich wie die von allen anderen Unternehmen. Warum? Weil wir der Trendfarbe 2018 oder 2019 gefolgt sind. So, man denkt sich einfach so, oh. Aber ganz ehrlich, ein Jahr später wollte auch niemand mehr eine lila Schabracke kaufen, weil es einfach dann nicht mehr cool war, weil es nicht mehr hip war, die Farbe. Und das war echt so ein Moment, wo ich auch so gedacht habe, boah, nee, stopp jetzt. Also klar schaut man natürlich, hey, in welche Richtung entwickelt sich die Mode, was geht ab und was geht nicht ab. Aber ich versuche ganz krass, und als Ponyshoes als Marke versucht einfach ganz krass eben auf Trends so ein bisschen zu verzichten und lieber zu sagen, okay, wir machen ein paar Basic-Teile und nicht so krass viele Kollektionen, damit die Reitleggings, die du trägst, nicht in 3 Jahren oder nächstes Jahr vielleicht schon komplett uncool und out ist, sondern du kannst sie meinetwegen auch noch in 4 Jahren tragen und bist cool damit. Also es ist immer noch ein Style, der halt klar geht und nicht irgendwie so eine weirde Trendfarbe oder ein weirdes Trendmuster. So, deswegen haben wir auch keine Ahnung, Reitleggings mit whatever, Zebramuster oder Camouflage-Muster oder so, weil, ja, weiß ich nicht. Ich finde, das ist dann auch immer so sehr trendabhängig. So. Ja, genau. Also, wie gesagt, Slow Fashion, das nächste, was wir halt verfolgen, ist so Circular Fashion heißt das, also ein zirkulierendes Fashion-System. Und das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, dass es wichtig für uns zum Beispiel ist, dass die Kunden immer zu uns kommen können, wenn das Produkt halt irgendwie eine kleine Macke hat. Ne? Wie gesagt, irgendein Steinchen ist irgendwo abgefallen, so der Reißverschluss funktioniert nicht mehr perfekt, dann würden wir nicht sagen, ja, Pech gehabt, sondern wir sagen halt, hey, wir gucken uns das an. Also ganz ehrlich, wenn das halt selbst verschuldet ist, so du bist Inliner gefahren, hast die Bremse nicht gefunden und maulst dich halt mit deiner Reitleggings, sorry, Pech. Also sorry, aber dann ist halt Pech. Aber wenn wir halt ganz klar sehen, okay, das ist so ein bisschen so eine Verschleißerscheinung, also hier ist jetzt irgendwie eine Naht aufgeribbelt oder wie gesagt so ein Stein abgefallen oder so, dann sind wir halt ultra kulant und sagen, hey, wir reparieren dir das. Wir könnten ja auch voll die Assis sein und sagen, nö, machen wir nicht, aber wir geben dir 10% auf deine neue Reithose. Also das können wir natürlich auch machen, aber versuchen wir nicht zu machen. Klar, wenn wir jetzt sehen, hey, das lässt sich jetzt irgendwie gar nicht mehr reparieren, dann gibt es natürlich auch einen Refund oder einen Gutschein oder so. Ne? Klar, das gibt's auch. Manchmal ist es einfach so, shit happens. Manchmal kann man Sachen nicht reparieren. Also so Klamotten sind ja auch keine Endlosprodukte. Aber ja, wir versuchen es halt, sagen wir mal, so gut wie möglich zu machen. Aber auch da, ich würde mich halt niemals hinstellen und sagen, oh mein Gott, ja, wir sind die nachhaltigste Marke, die es überhaupt gibt im Reitsport. Weil, ich weiß nicht, mit so Superlativen zu arbeiten, finde ich immer ein bisschen uncool. Und ich weiß auch, dass bei uns zum Beispiel noch
Dinge sind, die verbessert werden können, die aber jetzt gerade von uns nicht verbessert werden, weil der Moment dafür einfach noch nicht passt, weil es finanziell keinen Sinn macht. Und am Ende muss man natürlich auch gucken, wie wichtig ist es denn überhaupt dem Kunden? Also es gibt Leute da draußen, die sagen, boah, mir ist es so wichtig und ich kaufe nur Bioprodukte und ich lebe vielleicht vegan oder vegetarisch und ja, ich streiche mein Haus mit Lehmfarben und habe nur Holzfußböden und so. Also ja, das sind dann so Leute, die halt sehr, sehr viel Wert darauf legen. Und das finde ich auch total cool und finde ich auch super. Und dann gibt es aber Leute, die sich das vielleicht, ja, die keinen Bock haben, sich damit so auseinanderzusetzen und die einfach sagen, nö, ich kaufe jetzt einfach, was ich schön finde. Und auch die würde ich jetzt so gar nicht verteufeln. Ne? Wie ich gesagt habe, ich selber kaufe auch mal was bei H&M und Zara. Es geht halt nur so ein bisschen um die, ja, so wie maßvoll kann man das irgendwie machen. Also da würde ich gar nicht sagen, ey, so, das ist jetzt super schlimm. Es ist jetzt auch super schlimm, dass ihr darauf nicht achtet. Aber es ist halt ein Thema, mit dem man sich halt beschäftigen muss. Und wenn man sich das halt anschaut, also ich habe tatsächlich so eine Statistik mal für euch rausgesucht. Also da wurden halt Leute befragt, nach welchen Auswahlkriterien sie Kleidung kaufen. Und 73% der Leute haben gesagt, das Wichtigste für sie ist der Preis. Also das Allerwichtigste, auf was die Leute achten bei einem Produkt, ist der Preis. Kurz dahinter die Passform, dann die Qualität. Und dann ganz abgeschlagen, ja, also mit 64% hatten wir noch die Qualität und sehr abgeschlagen, nur 32% der Leute sagen, dass sie möchten, dass das Produkt möglichst langlebig ist. Und Langlebigkeit ist ein Riesenindiz für ein nachhaltiges Produkt oder ein Produkt, was halt so diesen Nachhaltigkeitskriterien halt gerecht werden kann. Also vielen Leuten ist es gar nicht so wichtig und nur 25% der Leute sagen, dass das Material möglichst organisch, recycelt und so weiter sein sollte. Beziehungsweise die achten überhaupt erstmal auf das Material an sich. Nur 11%, denen ist der Herstellungsort wichtig und nur 9% der ökologische Fußabdruck des Kleidungsstücks. Also nur 9% ist es überhaupt wirklich wichtig, welche Ökobilanz ihr Kleidungsstück hat. Und ganz ehrlich, ich will mich da auch echt nicht so rausnehmen, weil wie oft habe ich mich schon erwischt, dass ich so dachte, boah, ich sehe irgendwas, oder sehe irgendwo eine Anzeige oder bin irgendwo shoppen oder so und denke mir so, boah, das Teil, das ist so geil, das brauche ich unbedingt. So, dann gucke ich erstmal auf den Preis, ja, okay, dann fasse ich das an, dann ziehe ich das an und so. Und wenn mir das Teil halt ultra krass gefällt, dann kaufe ich es vielleicht auch, wenn es jetzt nicht den krass besten ökologischen Fußabdruck hat. So, also ich würde mich da jetzt gar nicht so aus der Masse so herausheben. Aber das ist eben krass für uns als Unternehmen zu wissen, weil ich glaube, wir haben mal eine Zeit lang echt auf Biegen und Brechen versucht zu sagen, boah, Nachhaltigkeit, das muss unsere Nummer 1 Priorität werden. Wir können nur die und die Materialien haben. Und unsere ganze Produktion müssen wir nach Europa verlagern. So, dass das alles wichtig ist. Und dann haben wir echt gemerkt, also wir haben es dann so Stück für Stück initiiert und natürlich mussten aber die Produkte, die aus Europa kamen, echt ein bisschen teurer sein als die Produkte, die aus Asien kommen zum Beispiel, also die zum Beispiel in China produziert werden. Und da haben die Leute dann schon mal geschluckt, da haben die aber gesagt, nö, aber das sieht doch eigentlich genauso gut aus, passt mir doch genauso gut, aber kostet 10 Euro weniger, warum soll ich denn das kaufen? Dann kann man sagen, ja, das ist aber in Polen hergestellt, ne? Dann sagen die, ja, mir doch scheißegal. Und ich kann es den Leuten halt nicht mal so krass verübeln, weil ey, wir leben auch in einer Zeit, wo nicht jeder den Groschen so locker irgendwie hat. Und das ist schon echt schwer, dann zu sagen so, ja, also selbst wenn das Teil 10 oder 15 oder 20 Euro mehr kostet, kaufe ich das trotzdem, nur weil das irgendwie in der EU hergestellt wurde und nicht in Asien. Also ich glaube, dass das halt am Ende für die Menschen eine relativ kleine Kaufentscheidung darstellt. Es gibt auch mal so ein Interview mit dem Chef von C&A und der hat auch gesagt, dass wenn du zwei Produkte hast, die einen ähnlichen Preis haben und ähnliche Passform, ähnliche Qualität, aber das eine davon ist nachhaltig, dann ist das vielleicht dann für dich ein ausschlaggebender Punkt, das zu kaufen. Also nicht für alle Menschen, sondern für viele Menschen, ne? Wenn man jetzt so die Gesamtbevölkerung nimmt. Aber wenn das nachhaltige Teil viel, viel teurer ist oder vielleicht die Passform nicht so gut oder es nicht so cool ist oder so, dann kaufen wir es natürlich nicht. Dann kaufen wir natürlich das andere Produkt. Heißt, Nachhaltigkeit dürfen wir nicht
so als das Nonplusultra in der Kaufentscheidung des Kunden sehen. Also wir dürfen nicht sagen, hey, er kauft bestimmt ein Produkt, weil es nachhaltig ist. Sondern wir müssen sagen, okay, wir haben coole, geile Produkte. Und das Tüpfelchen auf dem i, die kleine Kirsche auf der Torte, ist die Nachhaltigkeit. Und dann haben die Leute, ne, irgendwie auch so ein bisschen besseres Gefühl, es zu kaufen. Und das kann dann so im letzten bisschen die Kaufentscheidung positiv beeinflussen. Und bei mir zum Beispiel ist es ganz krass so, dass ich auch ehrlicherweise besser schlafen gehen kann, wenn ich weiß, das ist jetzt nicht so billiger Polyester-Schrott, den ich den Leuten da irgendwie unter die Nase reibe und anbiete und verkaufe, mit dem ich irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreite, sondern ich verkaufe da schon ganz ordentliche Sachen und achte eben so gut es geht auf die Nachhaltigkeit. Und das ist echt ein krasses Thema. Ich glaube auch so gefühlt zum Beispiel, wenn man halt auch so auf Messen oder so unterwegs ist und die Leute ja auch einfach mal so ein bisschen beobachtet oder einfach mal so ein bisschen schaut, was fragen denn die Leute überhaupt, glaube ich, dass das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt ist. Und ich glaube, das ist so, weil wir in Deutschland aktuell irgendwie so gefühlt andere Probleme haben. Einige Leute haben weniger Kohle, Covid hat irgendwie krass was mit den Leuten gemacht. Und ich glaube, auf Nachhaltigkeit konzentriert man sich oder mit Nachhaltigkeit beschäftigt man sich eher, wenn es einem selber irgendwie so halbwegs gut geht. Aber wenn ich selber irgendwie struggle, wie ich meine drei Kinder ernähren kann oder wie ich meine nächste Tierarztrechnung bezahlen kann, ich glaube, dass dann für einen selbst das Thema Nachhaltigkeit eine weniger große Rolle spielt. Ja, auf jeden Fall ist es das, was wir halt so erfahren haben. Also für uns ist es also so, als Unternehmen, um jetzt mal von uns aus zu sprechen, ist immer schwer für jemand anders zu sprechen, also für Pony-Schwester als Unternehmen ist es so, dass wir für unser eigenes gutes Gewissen natürlich versuchen, so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Wir wissen aber eben auch, dass Nachhaltigkeit nicht die Kaufentscheidung super krass beeinflusst. Also es ist nur ein kleiner Teil. Das heißt, wir müssen primär auf andere Dinge achten, die dann vielleicht aber auch wieder die Nachhaltigkeit oder den Faktor Nachhaltigkeit positiv beeinflussen können. Das heißt eben weniger Kollektionen, weniger Produkte, keine krassen Trendfarben, diesen Reparaturservice. Das sind Sachen, die dann im Nachgang und nicht so ganz direkt, sondern eher so ein bisschen eher subtiler quasi, ja, die Nachhaltigkeit pushen können. Als jetzt nur zu sagen, ja, okay, aber das Bio-Baumwolle aus Portugal oder in Portugal produziert oder so. Genau, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, was dann auch noch dazu kommt, ja, wo wir dann so eine Richtung eingeschlagen haben, die vielleicht ganz schlau war. Ich hoffe mal, dass ich schlau war. Es kommt auf jeden Fall bisher, toi, 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 noch ganz gut an. Ist der Faktor der Individualisierung. Und da haben wir halt mehrere Erfahrungen gemacht. Die erste Erfahrung ist, dass die Leute eher bereit sind, ein mini bisschen mehr Geld auszugeben und ein hochwertiges Produkt zu kaufen, wenn es individualisiert ist, weil sie das ja möglichst lange tragen wollen. Da hängt ja so ein bisschen was dran. Also so voll oft verkaufen wir zum Beispiel dann irgendwie so ein cooles Shirt oder ein Pulli, wenn irgendein Mädchen ein Pferd geschenkt bekommt. Dann bekommt es quasi das Pferd und dann bekommst du ein Pullover dazu, was so eine mega süße Idee ist. Und ich feiere das total, das ist so süß. Oder ja, wir haben dann irgendwie, man kann ja auch die Silhouetten vom Pferd irgendwie drucken lassen. Und ein Teil, was du individuell designt hast, da hast du ja irgendwie nochmal einen anderen Bezug zu. Und das pflegst du ein bisschen besser, da legst du, also da kümmerst du dich besser drum. Du bist eher bereit, etwas mehr Geld für ein hochwertigeres Produkt auszugeben, weil du ja möchtest, dass es möglichst lange hält, dass du deinen Lieblingsteil so lange wie möglich tragen kannst. Du pflegst es besser und dadurch hält das Ding am Ende einfach länger. Und es ist tatsächlich so, dass 84% der KonsumentInnen das Interesse an Personalisierung der Produkte haben und auch bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. Also es ist einfach so eine Studie, ne, von Statista erhoben. Also es ist tatsächlich Fakt, dass das so ist. Und ich glaube, dass es auch der Nachhaltigkeit wieder extrem in die Schuhe spielen kann, was für uns dann wieder total wichtig ist, den Kunden da wieder abzuholen, dass er das Produkt eben kauft, weil es individuell ist, deswegen besser behandelt, deswegen ein vielleicht etwas hochwertiges Produkt ist, bereit zu kaufen, was dann ein bisschen teurer ist, weil es möglichst lange haben will. Ja, für uns lohnt es sich dann natürlich auch wirtschaftlich eher. Ja, also das muss man eben auch sagen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt in diesem Thema
Nachhaltigkeit ist, den wir halt quasi gefahren haben. Ich glaube halt, insgesamt, das habe ich echt viele Fakten gedroppt und viele Gedanken und so. Ich hoffe, ich habe euch nicht auf dem Weg verloren, also wenn ihr noch hier seid, vielen Dank. Ja, was ich noch jetzt zu diesem Thema Nachhaltigkeit, ihr merkt, ich könnte ungefähr für immer darüber reden, weil das so ein Ding ist, mit dem ich mich halt ultra krass viel beschäftigt habe in den letzten Jahren. Und ja, ich glaube, dass man einfach sagen muss, Nachhaltigkeit ist natürlich unfassbar wichtig und sollte, ja, im Best Case, in einer idealen Welt, einen viel größeren Stellenwert haben. Aber die Welt ist nun mal einfach nicht ideal. Nicht bei allen Menschen läuft das Leben ideal, nicht bei allen Menschen ist die finanzielle Lage ideal. Trotzdem möchten die Menschen natürlich ihre Bedürfnisse nach schönen Dingen befriedigen. Und das verstehe ich auch. Und deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, dass wir halt Klamotten anbieten, die halt erschwinglich sind, aber trotzdem von der Qualität her gut. Und ja, dann lieber eine Kollektion weniger machen. Dann brauchen wir nicht so viel Sale irgendwie raushauen und so. Wir brauchen nicht ständig irgendwelche Rabattcodes, um Leute zu locken, irgendwas zu kaufen, sondern wir produzieren lieber ein bisschen langsamer mit Produkten, die irgendwie immer funktionieren, die auch nächstes Jahr noch funktionieren. Dann brauchen wir nichts so rauskloppen und die ganze Zeit Produkte und Ware und Kollektionen so nachschieben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Nachhaltigkeit, weil ich glaube ganz ehrlich, Leute, wenn guckt mal so selber in euren Kopf, wenn ihr so ein Teil kauft, ja, was ihr so mit 70% Rabatt geshoppt habt, wo ihr jetzt nicht so drauf sparen musstet oder so, sondern es ist so, keine Ahnung, 20 Euro auf der Straße gefunden und jetzt gehe ich irgendwie in irgendeinen Reitladen und oh, da gibt es irgendwas Krasses für 70%, ja, kaufe ich mir das jetzt mal. So, dann ist natürlich euer persönlicher Bezug zu diesem Produkt und dass ihr das möglichst lange habt, vielleicht nicht ganz so hoch, als wenn ihr das zu einem normalen Preis gekauft habt, nicht irgendwie so im Sale hinterhergeworfen bekommen habt, sondern dass ein Produkt ist, was jetzt vielleicht auch nicht so trendy ist, sondern was ihr auch nächstes Jahr noch tragen könnt, dann werdet ihr es sicherlich länger behalten als, wie gesagt, so ein trendy Sale-Piece, was ja eigentlich eh schon irgendwie uncool ist und dann wahrscheinlich im Schrank hängt. Und ihr habt das vielleicht auch nur gekauft, weil ihr einen krassen Rabattcode irgendwo hattet. Ja, also das spielt halt so das Nächste mit rein. Das sind halt so crazy Marketing-Praktiken, die es halt irgendwie gibt, um halt Sachen zu verkaufen an Leute. Und ey, wie oft hattet ihr schon so das Gefühl, dass ihr so fast ein bisschen unter Druck gesetzt wurdet? Ihr geht so in einen Online-Shop und da ist ein Fenster, poppt so auf und noch eins und so. Nur heute bekommst du 15% Rabatt und nur wenn du dich jetzt genau in den nächsten 2 Minuten im Newsletter anmeldest und wenn du es nicht tust, dann bist du nie wieder hier einen Rabatt auf dieser Seite bekommen und denkst so, oh mein Gott, ich muss mich ganz schnell im Newsletter anmelden. Okay, krass, oh, und jetzt dieser Rabatt, Mann, der geht nur noch einen Tag. Ich kann nur noch einen Tag 15% bekommen. Was meistens totaler Bullshit ist, weil am nächsten Tag werdet ihr wieder das gleiche Pop-up bekommen, wo steht nur noch heute 15%. Es ist halt total lächerlich. Ja, oder wenn irgendwelche Influencer sagen, ey Leute, krass, nur heute bekommt ihr noch hier Rabatt mit meinem Code. Dann denke ich mir so, ja, okay, also dann warten wir vielleicht eine Woche und haben den Code nicht und dann ist der Code wieder aktuell. Also man wird natürlich auch hardcore getrieben, Klamotten zu kaufen und dann wird man natürlich irgendwie auch so ein bisschen dazu verleitet, Klamotten zu kaufen, die man vielleicht gar nicht so geil findet und die man auch einfach überhaupt nicht braucht. Und natürlich müssten wir als Unternehmen müssen halt krass wirtschaftlich auch denken, ja. Und wir müssen Geld verdienen, sonst kann ich die Bude ja auch zumachen. Ich muss halt irgendwie auch mein Leben bezahlen und brauche irgendwas zu essen im Bauch und meine Hunde auch und meine Pferde auch und ich muss meine Tierarztrechnung bezahlen und all diese ganzen Dinge, Versicherung und Co. heißt, natürlich müssen wir als Unternehmen mit Ponyschwester auch wirtschaftlich denken. Aber ich glaube halt, dass so krasse Gier, und das ist es halt schnell, was ist, Gier und so diese gierigen Marketingpraktiken so on top und diese Gier nach, ey Leute, kauft noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, so, ich muss so viel Geld machen, wie es nur geht, ist halt mega kontraproduktiv in Sachen Nachhaltigkeit. Also ich glaube, auch von Unternehmensseite aus ist es sehr nachhaltig, einfach dem Kunden nicht die ganze Zeit so ins Gesicht zu schreien, kauf meine Sachen jetzt sofort, los, kauf sie. Sondern ey, vielleicht einfach mal zu sagen, ja, kauf meine Sachen, wenn du sie brauchst. Ja, also ey, wenn du mein Produkt brauchst, ne, so ist es Sommer, du brauchst vielleicht eine neue Sommerreitleggings, fühle ich, willst nicht mit der Winterthermohose reiten? Klar, so, oder deine Hose ist kaputt oder keine Ahnung, du bist gewachsen, du bist ein Kind, du bist gewachsen, du brauchst eine neue Hose. Dann ist dein Bedürfnis ja wirklich da nach einer Hose und dann komme ich und kann dir die anbieten. Aber dich so anzuschreien, du sagst, oh, kauf meine Hose, dann denke ich mir immer so, oh, Hilfe, ey, lass mich in Ruhe, ich brauche doch gar keine Hose. So, man wird so verleitet mit irgendwelchen Codes hier und Rabatten da und irgendwelchen limitierten Offers und nur heute gibt es diesen Rabatt. Und am Ende, ey, ich sag's euch, Leute, es ist alles ein Trick. So, wenn irgendwo steht, nur noch 3 Teile da, dann könnt ihr ja mal gerne in 4 Tagen gucken. Dann sind vielleicht nur noch 5 Teile da. Und der Rabattcode ist, wenn er mal kurz 3 Tage off ist, wird es wieder einen neuen Rabattcode geben. Also ich verstehe, dass man sich verleiten lässt. Ich merke das selber auch. Also nicht umsonst gibt es sowas wie Medienpsychologie und so, wo es eben echt krass darum geht, Leute so ein bisschen in die Käufe zu verführen. Aber manchmal muss man da eben auch als Kunde auch mal hart sein und sagen, ey, brauche ich das wirklich? Brauche ich das Teil jetzt echt? Und dann vielleicht einfach ein bisschen ausgewählter zu shoppen. Und wie gesagt, von Unternehmensseite aus kann ich sagen, klar, da kann jedes Unternehmen machen, was es irgendwie will, wie es halt witzig ist. Aber wir versuchen halt so gezielt Werbung zu machen, nicht zu krass, nicht zu laut zu schreien dabei. Weil am Ende möchten wir, dass Leute echt nur Sachen kaufen, die sie auch wirklich haben wollen, die sie gebrauchen können und nicht, weil sie jetzt gerade super krass günstig sind oder ich die irgendwie manipuliere, meine Sachen zu kaufen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Irgendwie entweder Bock, die zu kaufen, weil es geile Sachen sind oder halt nicht. Ey, ganz ehrlich, und wenn ich so laut schreien muss, damit jemand meine Sachen kauft, so, wie kacke sind dann meine Sachen? Also ich freue mich doch viel mehr, wenn Leute so ganz unverhofft zum Beispiel so durch Zufall auf meinem Messestand landen und sagen, hey, noch nie davon gehört, krass, so, wir sind hier gerade vorbeigegangen, wir fanden die Sachen so schön. Und dann ziehen die es an und sind mega happy und voll begeistert und nicht, weil sie 70 Werbeanzeigen schon bekommen haben, sondern weil sie wirklich überzeugt sind von der Passform und von der Qualität und von dem Service und so weiter. Das ist mir ehrlicherweise viel mehr wert. Aber am Ende spreche ich auch nur für mich und für Ponyschwester als Unternehmen und ja, es ist schwierig. Also das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, echt nicht so easy. Man muss sich auch eingestehen und sagen, hey, es spielt auch einfach leider, ja, das muss ich echt betonen, es spielt leider nicht so eine große Rolle, wie ich mir das zum Beispiel vielleicht auch erhofft hätte, sondern ich habe das Gefühl, es ist eher rückläufig, es fragen eher weniger Leute nach dem Herkunftsort und so weiter und so fort und aus was es halt hergestellt wird und so. Ich glaube, das ist einfach so Nettes dazu. Also wenn es auch noch nachhaltig ist, ist es gut, wenn nicht, dann nicht. Und das verübel ich aber auch nicht irgendwelchen Leuten. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, pff, ja, Nachhaltigkeit, ganz ehrlich, geht mir am Arsch vorbei, dann würde ich nicht sagen und so mit meinem Finger auf euch zeigen und sagen, ihr seid so scheiße und kacke und ihr seid schuld, dass die Welt untergeht. So, das würde ich nicht machen, weil ich weiß, dass halt manchmal verschiedene Dinge halt im Fokus stehen und jeder möchte gerne seine Bedürfnisse erfüllen. Aber ich glaube jetzt als kleiner Appell an alle, manchmal müssen wir gucken, so, was brauchen wir denn echt? So, was ist wirklich nötig? So, und wie werden wir vielleicht manchmal von Anzeigen oder manchmal auch so ein bisschen gruppenzwangmäßig in so einen Kauf irgendwie gedrückt? Also, was ich zum Beispiel, jetzt nochmal ein kleines anderes Thema, bevor es gleich noch weitergeht. Oh Gott, ich laber, glaube ich, schon wieder ultra lang. Nun ja, ja, laber ich. Aber okay, wer noch hier ist, ich versuche mich jetzt kurz zu halten. Aber ein kleines Thema am Rande finde ich zum Beispiel einfach ultra krass finde, wenn ich mir vorstelle, dass ich vor 20 Jahren meine Reitsachen im Reifeisenmarkt gekauft habe, ja, im Reifeisenmarkt, und damit cool war, ja, ich war cool, es war nicht so, dass jemand gesagt hat, oh mein Gott, was zur Hölle, wie siehst du aus mit deinen Klamotten aus dem Reifeisenmarkt, sondern jeder hat seine Sachen im Reifeisenmarkt gekauft. Und ich hatte dann fürs Turnier, hatte ich eine Cavallo-Reithose, aber die gab es auch nur, weil ich die von meiner Cousine bekommen habe. Und mein Jackett fürs Turnier, da war ich 10, das hat meine Mutter mir so groß gekauft, das passt mir heute noch nicht. Und ich bin 33 Jahre alt. So wild einfach. So wurde da eingekauft, damit das möglichst lange passt. Und ich hatte irgendwie so Stiefletten und Stiefelschäfte. Ich weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt noch kaufen kann. Jetzt kann man ja überall Reitstiefel kaufen, die auch echt erschwinglich sind. Aber wenn ich jetzt manchmal so Mädels auf dem Turnier sehe, die da sich so eine Edelsur eiern und ich denke mir so, boah, dein Outfit ist doch teurer als dein Pferd.
Also, weiß nicht, da kostet der Helm 700 Euro. Und dann muss es die krasseste Schabracke sein. So, ey, dass man überhaupt so viel Geld für so ein Stück Baumwollstoff ausgeben kann. Also, das, ich finde es einfach crazy. Auch hier wieder, ey, wenn ihr das machen wollt, so macht es. Macht, was ihr wollt. Aber ich finde die Entwicklung so krass, dass halt gerade für Mädels, die vielleicht nicht so die dickste Kohle haben, dann so ein heftiger Druck entsteht, so, boah, ich habe jetzt nicht den krassen Helm für 850 Euro, boah, ich habe nicht die Maßstiefel für 900 Euro. Und dann irgendwie so ein bisschen so mit dem Finger gezeigt wird. Ich habe neulich so einen TikTok gesehen, da war so, ja, versuche meinem Freund zu erklären, wie cool welcher Reithelm ist, quasi. Und dann wurde es so, die Reithelme mit so Automarken verglichen. Und ich dachte mir so, Bobby Wayne, das ist irgendwie so, das ist so richtig weird, dass so dann so gesagt wird, ja, dein Uwex-Helm ist maximal ein VW. Man denkt so, so Mann, Alter, Säule, was ist denn hier los? Also, so, ich bin dann schon eher ein bisschen uncool, weil ich nur einen Uwex-Helm trage und nicht den krassen individualisierten Cap-Helm für 1300 Euro. Also, ich finde es einfach crazy. Ich finde die Entwicklung so crazy. Ich finde der Druck, der irgendwie auf den Leuten herrscht, so krass. Ey, ich meine, Reiten ist eh so ein ultra krass teurer Sport. Und dieser Druck, dann noch mithalten zu können optisch, ich finde es einfach krass. Also, ich finde es einfach richtig, richtig krass. Auch das ist ein Grund, warum wir halt uns entschieden haben, in so einem Preissegment zu landen, was sich Leute noch irgendwie leisten können. Also einige werden natürlich auch sagen, boah, das ist ganz schön teuer so. Aber wir versuchen halt den Preis so günstig wie möglich zu setzen. Es gibt keine Zwischenhändler, deswegen könnt ihr die Sachen auch nicht in irgendeinem Reitsportladen oder so kaufen. Also wir versuchen den günstigsten Preis für das Produkt anzusetzen, den wir können. Deswegen gibt es auch keine krassen Sales, außer jetzt bei so krassen Saisonprodukten. Ja, eine Winterjacke oder so, wenn die im Lager mal irgendwie weg muss, dann ist die natürlich auch mal deutlich günstiger. Aber ja, wir versuchen halt zu schauen, dass der Preis so okay bleibt. Deswegen gibt es aber auch keine Rabattcodes die ganze Zeit, sondern einfach gleich ein transparenter Preis, den die Leute irgendwie nachvollziehen können. Weil ich guck manchmal so und denke mir so, boah, eine Reitleggings so für 139 Euro? Weiß ich nicht. Das ist schon viel Geld. Also, keine Ahnung, wenn ich früher daran denke, wie gesagt, ich habe im Reifeisenmarkt Reithosen gekauft, die haben halt so 30 Euro gekostet. Gut, die waren nicht so wunderschön. Die waren nicht so schön, aber ich finde halt die Entwicklung einfach so crazy im Reitsport. Einfach alles muss teurer, teurer, teurer sein und es definiert sich halt so krass durch den Preis. Also Leute, ey, lasst euch nicht unter Druck setzen. Wenn ihr die Kohle habt und wenn ihr sie dafür ausgeben wollt, kauft euch die Sachen. Ich meine, so ein geiler Sam-Schild-Helm, geiler Cap-Helm. Ich fühl's. Ich kann's fühlen. Wenn du die Kohle über hast, so machst. Aber es gibt halt unglaublich viele Leute, die eben nicht die Kohle über haben. Zeigt nicht mit dem Finger auf diese Leute, weil die setzen einfach ihre Prioritäten anders. Und ganz ehrlich, so ein günstigerer Helm muss die gleichen Prüfsiegel überstehen oder bestehen wie ein teurer Helm. Also es ist ja nur die Optik und die Marke, die dann am Ende bezahlt wird. Ne? Der ist ja jetzt nicht sicherer, nur weil er jetzt 500 Euro teurer ist. Ne? Ja, auf jeden Fall nicht maßgeblich sicherer. Ja, also das nochmal so zum Thema. Leute, bitte lasst euch da nicht unter Druck setzen. Ich weiß, wie es ist. Ey, früher, wir hatten wirklich keine Kohle und ich konnte mir nicht mal diese normalen, ne, wie ich vorhin erzählt habe, so diese normalen Adidas Superstars kaufen, sondern die gefakten von 123 Schuhmarkt oder Schuhland oder wie das hieß. Und es ist so uncool, wenn jemand deswegen irgendwie belächelt wird oder so, ne? Ey, so, es ist okay. Es ist okay, nicht die krassesten Klamotten zu haben. Aber, ja, das ist irgendwie nochmal ein Thema, was ich nochmal kurz dazu irgendwie ansprechen wollte. Und dann geht es nochmal kurz ums Thema Greenwashing. Greenwashing im Reitsport. Also Greenwashing, ja, ich versuche es jetzt mal so lose zu übersetzen, ne? Grünwaschen von Unternehmen. Ich habe es ja eingangs schon mal kurz gesagt. Im Prinzip geht es einfach darum, dass man halt dadurch, dass man, also jetzt, ich erkläre es jetzt mal am Beispiel Oceans Apart. Da gibt es ja von Sascha, die kennt ihr vielleicht, so eine YouTuberin, die mit ihrer Mama, die Schneiderin ist, so ab und zu auch mal Klamotten testet, gibt es ein ganz geiles Video zu Oceans Apart und dann wird es auch noch von anderen YouTubern und so weiter, wird es so ein bisschen auseinandergenommen. Und Oceans Apart zum Beispiel, allein der Name so Oceans Apart. Klingt ja irgendwie schon so ein bisschen so biomäßig und so. Und die haben halt immer so voll gesagt, ja, unsere Klamotten sind so nachhaltig und ist alles recycelt und so. Und wenn man dann geguckt hat, ich glaube, es waren unter 10% der Klamotten, die wirklich nachhaltig produziert wurden. Das andere war einfach nur so billiger Polyesterschrott aus China. Aber nach außen hin haben sie halt so gesagt, wir sind Oceans Apart und wir sind so nachhaltig. Und wir spenden dann auch ab und zu mal 3 Euro, damit irgendwo 3 Milchtüten aus dem Ozean gefischt werden oder so. Ne? Also das ist halt so dieses klassische Greenwashing, so wie man sich das halt vorstellt, ja. Also du tust so, als sei es unfassbar nachhaltig. Wenn man dann aber etwas tiefer hinter die Kulissen schaut, ist es eben nicht mehr so. Und im Prinzip ist eigentlich das Gegenteil. Also ein Großteil der Ware wird halt sehr, sehr günstig produziert unter schlechten Arbeitsbedingungen, aus schlechten Materialien. Die Qualität ist sehr schlecht und so weiter und so fort. Also keine Ahnung, wie Oceans Apart inzwischen so ist. Aktuell habe ich keinen Plan, wie die Produkte sind. Ich weiß nur, wie die Produkte waren und sie waren vor ein paar Jahren echt unterirdisch schlecht, dadurch, dass sie voll krass teuer waren und dann halt so nachhaltig angepriesen wurden. Also das war wirklich Greenwashing allererster Güte. Jetzt gerade ein neuer Greenwashing-Fall, das könnt ihr auch einfach mal googeln. Von H&M und Zara, die haben so Zertifikate, dass die halt so krass Biobaumwolle benutzen. Aber das Biobaumwolle, die aus Brasilien stammt und dafür wird einfach der fucking Amazonas-Regenwald so abgeholzt. Wow, cool, ja. Also vielleicht werden dann keine Pestizide mehr drauf gespritzt, aber vorher wurden halt einfach hunderte Jahre alte Bäume gefällt und der Lebensraum von irgendwelchen Tieren geraubt. Ja, damit wir dann Biobaumwolle T-Shirts bei H&M kaufen können. Also das ist auch so ein klassischer Fall von Greenwashing. Du stehst im Laden, siehst du dieses Siegel, so ja, du hast hier ein ökofreundliches, nachhaltiges Shirt gekauft. Wenn du ein bisschen hinter die Kulissen schaust, siehst du, ey, die Baumwolle kommt aus Regionen, wo dafür extra Regenwald abgeholzt wurde. Klasse. Vielleicht nicht so nachhaltig, wie man sich das Ganze denkt und wünscht. Und es ist leider, das muss ich auch sagen, als Konsument sehr, 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 sehr schwierig, wirklich nachzuvollziehen, was ist denn nachhaltig und was nicht. Vielleicht haben auch einige von euch ja diese Finn-Kliman-Story gesehen, wo ja angeblich super nachhaltig produzierte Masken während Corona ja dann irgendwie verkauft wurden, was ja aber dann auch Bullshit war. Die kamen ja auch nur irgendwo aus Asien, wurden einfach umdeklariert, also wurde einfach dran geschrieben, ja, hier, die kommen von da und da, weil nachweisen, ja, kannst dir halt dann kaum jemand oder will es irgendwie auch nicht, also, ne? Die Leute vertrauen sich dann ja schon gegenseitig. Also es ist wirklich schwer als Konsument da so ein bisschen Einblick zu haben. Wir versuchen zum Beispiel bei uns auf der Internetseite euch so ein bisschen Einblick zu geben. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt so Funktionscharts oder so anklickt, dann seht ihr immer so so eine Grafik, wo halt drin steht, welchen Grad von Nachhaltigkeit hat das, also welche Siegel zum Beispiel hat das, wo wird es hergestellt, also wo genau kommt es her, vielleicht auch wo kommen die Stoffe her, was sind genau die Stoffe, wie ist die Zusammensetzung von dem Stoff. Und so weiter. Also wir versuchen das zumindest mal so ein bisschen transparent zu machen. Es gibt auch andere Marken, die das auf jeden Fall gut machen. Darauf solltet ihr auch ein bisschen achten. Ich weiß, es gab eine Marke im Reitsportbereich. Inzwischen haben die das verändert. Aber die haben damit geworben, dass sie die nachhaltigsten Reitleggings auf dem Markt produzieren. Wenn man dann etwas hinter die Kulissen geschaut hat, dann hat man gesehen, es sind einfach Polyester-Leggings aus China. Oder aus Asien, ich schätze mal aus China. Was an sich ja, jetzt nicht der Weltuntergang ist, aber diese Produkte dann zu propagieren als nachhaltigste, Superlativ, Reitleggings auf dem Markt, wo es halt einfach Reitleggings gibt, die in Europa hergestellt werden, aus recycelten Materialien oder aus Baumwolle, Biobaumwolle oder so. Schwierig. Das finde ich halt ein bisschen schwierig. Das ist auch wieder so ein klassischer Fall von Greenwashing. Deswegen schaut wirklich auf Zertifikate, schaut einfach mal rein in die Info und fragt manchmal auch einfach nach. Weil sobald man nachfragt, kriegt man meistens dann auch eine etwas ausführlichere Antwort. Genau, das so ein bisschen als Tipp, auch auf, wenn ihr auf Reitsportmessen seid, einfach mal fragen. Und wenn ihr seht, da wird so ein bisschen gestammelt und da kommt nicht so die richtige Antwort raus, ja, dann wisst ihr schon, vielleicht ist das alles nicht so ganz so grün, wie hier angegeben wird. Ich meine, wie gesagt, also jeder kann natürlich auch den Begriff Nachhaltigkeit so ein bisschen für sich ja nicht komplett selber neu schreiben und definieren, aber wie bei uns, wir haben jetzt weniger den Fokus auf Regionalität gelegt, weil es eben sehr schwierig ist im Fashion-Bereich, muss ich ehrlich sagen, wir haben es probiert, aber boah, es ist echt, es war nicht cool, wir waren nicht so zufrieden mit der Qualität der Produkte.
die wir hier in Europa haben produzieren lassen. Wir waren nicht so happy damit, das muss ich wirklich sagen. Wir waren einfach nicht so glücklich mit den Produkten, wir waren nicht glücklich mit dem Ablauf. Es war einfach, es hat nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben es echt ein paar Jahre probiert. Und jetzt auf Teufel komm raus zu sagen, boah, Regionalität geht über alles, geht dann über die Qualität, über die Passform, über das Material und so weiter, haben wir gesagt, nee. Heißt, für uns ist jetzt die Nachhaltigkeit eher in der Auswahl der Materialien, nicht so sehr darin, wo es halt hergestellt wird. Also wir achten natürlich darauf, dass es zum Beispiel TÜV-zertifizierte Unternehmen sind, wo wir halt wissen, da wird halt fair gearbeitet. Wir haben auch schon Fabriken besucht, wo Ponyschwester halt produziert, um uns da selber ein Bild zu machen, wie es da aussieht, wie sind da die Arbeitsbedingungen, das ist uns halt total wichtig. Aber unser Ziel in der Nachhaltigkeit ist halt eher so die Langlebigkeit der Produkte, Slow Fashion, Circular Fashion und so weiter. Genau. Aber das würde ich auch einfach mal, wenn euch das Thema interessiert, so fragt einfach mal direkt nach bei den Unternehmen. Bin mal gespannt, was die euch so antworten. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant, weil ja, ich glaube, das Thema Greenwashing ist ein riesiges und Greenwashing wird halt eigentlich echt dafür genutzt, um dem Kunden irgendwie ein gutes Gewissen beim Kauf zu machen und dadurch halt seine Kaufentscheidung positiv zu beeinflussen. Also es ist halt eher das Produkt kauft, dass er sagt, oh, ich gebe das Geld jetzt aus, weil ich kaufe ja was Nachhaltiges und ja, dann tue ich ja irgendwie der Welt auch was Gutes, so mäßig. Ja, man kennt das ja selber, ne? Man möchte ja irgendwie ein gutes Gewissen haben und kein schlechtes, wenn man Klamotten kauft. Und ich möchte euch auch jetzt mit diesen ganzen Informationen kein schlechtes Gewissen machen, wenn ihr Sachen kauft. Wie gesagt, auch wenn ihr euch mal etwas sehr Teures gönnt oder wenn ihr euch was gönnt, was vielleicht Fast Fashion ist, gönnt es euch. Aber was ich, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig finde, ist, es sollte nicht im Müll landen, nur weil es mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Naht nicht perfekt ist oder so. Pflegt die Sachen vernünftig, wascht sie vernünftig, auch mega wichtig einfach. Auch beim Waschen, wenn ihr Fließprodukte habt, kauft euch Waschbeutel, weil sonst landet unglaublich viel Plastik, Mikroplastik im Abwasser. Also man kann auch im Verlauf, also nach dem Kauf, einfach noch nachhaltige Entscheidungen mit seinen Fashion-Produkten treffen. Also gute Pflege, wie gesagt, Fließprodukte irgendwie in einem Waschbeutel waschen, sie so lange wie möglich tragen und beim Kauf vielleicht auch einfach schon mal darauf achten, dass man eben nicht so krass trendige Produkte kauft und Produkte, die in 2 Monaten wieder out sind und die man dann irgendwie, ja, wo es einfach so ein bisschen unangenehm ist, die zu tragen. Spart lieber darauf, euch irgendwie so vielleicht 1, 2 besondere Teile zu kaufen, wo ihr wisst, ey, die kann ich zu allem kombinieren, die kann ich immer anziehen, die passen mir perfekt, ich liebe die, wenn ich die anhabe. So, zum Beispiel kennt ihr das ja alle, wenn ihr so reine Polyester-Shirts kauft, die stinken wie Sau, ihr könnt sie nicht vernünftig waschen, klar landen irgendwann im Müll, weil du hast keinen Bock, jedes Mal, wenn du ein frisch gewaschenes Shirt anziehst, direkt zu stinken wie ein Iltis, weil der Geruch nicht rausging, ja, also Finger weg von so reinen Polyester-Produkten, so in Mischvarianten geht das immer noch, aber wenn ihr so ein Polyester-Funktionsshirt habt, das könnt ihr vergessen, dann wisst ihr, wie er stinkt. Und ja, deswegen, also einfach ein bisschen drauf achten beim Kaufen und dann auch nach dem Kaufen, so ey, was kann ich irgendwie machen? Genau, und jetzt nochmal kurz, oh Gott, jetzt habe ich lange geredet, zu Ponyschwester und zum Ausblick bei Ponyschwester und vielleicht auch in Sachen Nachhaltigkeit. Also ich habe ja schon mal so ein bisschen immer versucht zu sagen, so hey, wie sieht es bei uns aus und so weiter. Ich glaube, ganz wichtig ist für uns festzuhalten, dass wir niemals sagen würden und ich würde auch niemals sagen über das Unternehmen, wir sind 100% nachhaltig und super krass, was Nachhaltigkeit angeht und wir sind die Vorreiter und wir bekommen Preise dafür. Ich würde sagen, wir sind so nachhaltig, wie wir können und wir versuchen alles möglichst nachhaltig zu sein. Wir haben Nachhaltigkeit für uns halt sehr stark definiert über Slow Fashion und Circular Fashion, ganz, ganz wichtig für uns. Und wir sind so ein bisschen weg. Wir wollten eben mal sehr, sehr, sehr viel in Europa produzieren. Wir haben es probiert. Wir haben es wirklich probiert. Und entweder werden die Preise für euch explodiert, wirklich explodiert. Und ich glaube nicht, dass ihr Bock habt, plötzlich für euer Funktionsshirt 80 Euro zu bezahlen und nicht mehr 45 oder so. Und es war wirklich teilweise heftig, was da für Preise verlangt wurden. Oder halt riesen Abnahmemengen, die für uns ein riesen Risiko darstellen. Dann manchmal die Kommunikation irgendwie scheiße. Und also wir haben es wirklich probiert. Ich habe echt teilweise ordentlich Lehrgeld bezahlt durch diese Aktion. Es ist leider einfach so, dass in den 80er Jahren oder so die Textilwirtschaft rausgedrängt wurde aus Europa, weil in anderen Ländern günstiger produziert wurde, weil viele Marken weggegangen sind. Ich weiß, in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahre, wurde hier bei uns, ich wohne in so einem wirklich kleinen Kaff, hier wohnen so 500 Leute, aber hier war eine riesige Näherei
Und die haben produziert so unter anderem Tommy Hilfiger und Calvin Klein. Also wie krass einfach, so in Deutschland wurde halt mal so Calvin Klein und Tommy Hilfiger produziert. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Also es war mal so, dass das hier in Deutschland produziert wurde. Aber das wurde dann rausgedrückt aus Deutschland. Globalisierung und so ist ja auch alles gut und schön. Aber der Textilmarkt in Europa ist dadurch einfach kaputt gegangen. Deswegen hat natürlich auch niemand mehr den Beruf Näherin wirklich ergriffen, weil es überhaupt gar nicht mehr lukrativ war. Du hast gar keine Jobaussichten mehr gehabt. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich möchte jetzt auf jeden Fall in Deutschland nähen lassen, dann kann ich das für ganz einfache Produkte oder wenn ich so ganz krasse so Herrenmaßanzüge habe oder Abendkleider, dann macht das vielleicht auch noch Sinn, wo man halt viel Geld für bezahlen würde. Aber es gibt so wenig Näherinnen in Deutschland und so wenig Leute, die dir noch ganze Kollektionen nähen können oder vielleicht dann noch die Näherin, aber gar nicht mehr die Stoffherstellung oder so, die es gibt, dass das einfach echt super schwierig ist, da was zu finden, was wirklich das produzieren kann, wie wir das gerne haben. So detailreich und in der Ausführung und aus recycelten Stoffen und so, weil dieser Markt, der ist in Deutschland so klein und was bringt es mir dann, wenn ich Stoffe aus China importiere, die dann in Deutschland zusammengenäht werden, so, dann kann ich sie auch in China zusammennähen. Also das macht dann den Kohl auch nicht mehr fett. Ne? So, das ist echt schwierig. Und dann noch eine kleine Story dazu. Tatsächlich ist mein Stiefvater, der ist Landwirt und der hat mal Nutzhanf angebaut für mehreren Jahren, die so als Autoisolierung gedient haben. Die Pflanzen quasi dann so gepresst in so große Ballen, dann wurden die weiterverarbeitet. Und ich hätte mit ihm darüber mal geredet, wie cool das doch wäre, sowas super Regionales hier in Deutschland zu produzieren, so Klamotten aus Hanf. Und er war auch voll bereit dafür, hat gesagt, ey, ich baue dir hier 1-2 Hektar Hanf an, ich habe da Erfahrung mit und so, das wäre voll cool, das machen wir. Und dann habe ich einfach nur jemanden gesucht, der mir eine Hanfpflanze in einen Garn umwandeln kann. Und das ist eine Technik, ey, das gleiche ist mit Leinen oder Flachs oder so. Vor 200 Jahren, vor 300 Jahren hat das hier jeder Mutti im Dorf wusste, wie das geht. Das ist ein Wissen, das ist einfach weg. So, es gibt einfach keine Firmen mehr, die das machen können hier groß in der Gegend. Also ein ganz paar irgendwie in Frankreich und Italien, aber dann ja, geht so dieses ganz regionale Denken ja auch wieder weg. Aber ich habe wirklich jemanden gesucht und ich habe niemanden gefunden, der mir aus einer Hanfpflanze hier einen Hanfgarn herstellen könnte. Dann habe ich schon gedacht, mir so eine Maschine selber zu bauen oder zu kaufen oder so, um das selber zu machen. Aber jetzt hätte ich nicht schon genug zu tun und nicht eh schon, aber viel zu wenig Zeit, als dass ich jetzt selber meinen Hanfgarn spinne. Und dann kommt auch noch dazu, dass halt das Bewusstsein vieler Menschen irgendwie so ist, dass sie das Gefühl für natürliche Materialien so ein bisschen verloren haben. Also viele Menschen sind so diese allglatten Polyesterstoffe einfach gewohnt. Für die ist das so, ja, das ist ein guter Stoff, weil der ist möglichst glatt. Und dann hatten wir mal so Hanfpullover im Sortiment, also nicht in Deutschland hergestellt, sondern haben wir die halt woanders machen lassen, weil dieses Vorhaben, das hat einfach nicht funktioniert. Und haben wir sie halt woanders herstellen lassen. Und das waren mega Pullover. Ich liebe die über alles. Und ich habe immer noch Teile davon, die ich super gerne trage. Aber wie viel Umtäusche wir hatten, weil die gesagt haben, was ist denn das für ein komischer Stoff? Einfach der ultra nachhaltigste Stoff ever, weil Hanfpflanzen, die organisch gepflanzt werden, ultra geile, nachhaltige Pflanzen sind. Die wachsen schnell, die brauchen wenig Wasser, die brauchen kaum Pestizide. So in der Herstellung sind die super easy und so. Total geil, total eine geile Pflanze, aber die Leute finden es kacke, die wollen es überhaupt nicht haben. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, ich kann jetzt natürlich den Menschen hier die krassen, nachhaltigsten Sachen hinstellen, aber wenn sie es nicht kaufen, so, ich habe immer noch Teile davon im Lager hängen, weil die keiner haben wollte. Einfach weil der Stoff etwas rauer ist, der fühlt sich etwas anders an. Ich finde es total geil, ich liebe es total. Und Leute, die so ein bisschen Fable für so Organic-Zeug haben, lieben es auch. Aber die meisten Leute, die halt diese allglatten Polyester-Sachen gewöhnt sind, denen ich auch wieder wichtig gar keinen Vorwurf mache, weil sie es einfach nicht anders gewohnt sind, die sagen, boah, was ist für eine Scheiße, das will ich überhaupt nicht haben. Und das ist halt, es sind so viele Punkte, die so diese Nachhaltigkeit total schwierig werden lassen, weil es halt oftmals einfach echt nicht so wirklich wirtschaftlich ist, weil es einfach das Bewusstsein gar nicht so da ist dafür oder zu wenig. Es ist halt wirklich so super krass wichtig ist. Und deswegen, also wie gesagt, für mein eigenes gutes Gewissen, weil ich selber privat als Person auch einfach darauf achte. Also ich bin die eingangs beschriebene mit dem,
ich streiche meine Wände nur mit Lehmfarbe und habe Holzfußböden und ich kaufe gerne Secondhand und ich benutze meinen Laptop 7 Jahre lang, bis der wirklich nichts mehr kann und ich kaufe mein Handy gebraucht und also ich bin halt die Troller so ein bisschen. Das heißt, mir ist es halt einfach wichtig und für mein eigenes gutes Gewissen versuche ich halt Nachhaltigkeit immer noch so gut wie möglich zu implementieren. Ist es wirklich super krass wichtig für die Marke? Weiß ich nicht. Und für die Kaufentscheidung der Leute? Das ist vielleicht so das letzte bisschen, aber mehr nicht. Und deswegen ist aktuell so, dass jetzt unser Kurs gar nicht so ist, dass wir sagen, boah, wir müssen jetzt noch viel krasser, nachhaltiger, regionaler und so weiter werden, weil wir einfach gerade das Gefühl haben, es ist nicht der Zeitpunkt dafür. Gerade ist die Wirtschaft am Boden. Es ist wirklich schlimm. Man muss echt ackern, um seine Verkäufe zu machen. Die Zahlen, also bei uns, toi, ist es okay, es ist alles im Rahmen, könnte natürlich besser sein, aber wenn man so nach links und rechts guckt, dann sieht man manchmal schon, dass es echt nicht so gut läuft bei einigen und da können wir jetzt auch gerade einfach nicht sagen, okay, wir gehen jetzt volles Risiko und stellen unsere ganze Produktion um, dann sind wir nachher weg vom Fenster und was bringt es dann irgendjemandem mehr, irgendwas, so gar nicht. Da muss man halt echt gucken, weil das halt ein mutiger Schritt ist und ein teurer Schritt und ein ja, risikoreicher Schritt, zu sagen, wir werden jetzt noch viel krass nachhaltiger. Und wenn die Nachfrage einfach nicht so wirklich da ist, ist es halt schwierig, in die Richtung zu gehen. Weil Leute halt dann auch nicht bereit sind, mehr zu bezahlen oder so zum Beispiel. Ne? Also es ist echt so ein Zwiespalt, in dem man halt irgendwie so ein bisschen hängt, als Unternehmen jetzt gerade in dieser Zeit. Weil es sind auch einfach, glaube ich, drei Unternehmen, die schon eher in so eine nachhaltige Richtung produziert haben, auch in Europa produziert haben und so. Sind einfach weg vom Fenster in diesem Jahr. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir pleite sind, aber ich denke mir immer, wenn es so krass gut läuft und so hardcore wirtschaftlich ist, dann machst du in der Regel deinen Laden nicht zu. Ja? Also wenn du da so einen goldscheißenden Esel im Stall hast, dann bringst du ihn nicht zum Schlachter, das machst du nicht. Und so denke ich da eben auch. Heißt, wenn ich halt sehe als Unternehmerin, jetzt aus unternehmerischer Sicht, ey, da sind drei Unternehmen, die sich schon eher sehr konkret auf Nachhaltigkeit ausgerichtet haben und die sind jetzt weg vom Fenster, was ganz sicherlich auch wirtschaftliche Gründe hatte, warum sollte ich jetzt so krass meinen Fokus darauf legen und das jetzt zu meiner Number One Priority machen, in Europa zu produzieren? So, vielleicht bin ich da jetzt gerade mal ein bisschen vorsichtiger, versuche dann meine Nachhaltigkeit in anderen Themen umzusetzen und nicht so krass da. Ja, und wenn man halt sieht, dass da so ein Riesenunternehmen, das habt ihr sicherlich alle schon gesehen, Pressemitteilung ging raus von Spooks, dass es selbst Spooks bald nicht mehr gibt. Und die haben zwar gesagt, es seien keine wirtschaftlichen Gründe, aber auch da, Leute, versetzt euch mal in die Lage. So, ihr habt einen, wenn ihr einen goldscheißenden Esel im Stall habt, den bringt ihr nicht zum Schlachter. Das macht ihr in der Regel nicht. Und selbst wenn ihr vielleicht sagt, ich selber möchte es nicht machen, dann verkauft ihr den goldscheißenden Esel ganz sicherlich an jemand anderen, weil ja, ist eigentlich aus unternehmerischer Sicht und es ist ein Unternehmen und sie müssen eigentlich unternehmerisch denken, so. Ist ja ein kapitalistisch geführtes Unternehmen so und keine gemeinnützige Organisation oder whatever. Dann würden sie sich vielleicht verkaufen. Also ich will jetzt auch nicht mutmaßen, ich kenne die persönlich nicht. Ich habe das halt immer nur als ein Riesenunternehmen irgendwie wahrgenommen und finde es einfach krass, dass sie nicht mehr da sind und es auch anscheinend niemand gekauft hat. Wer weiß, was noch passiert, I don't know. Zukunft ist ungewiss, aber wenn man halt sieht, dass halt selbst solche Giganten, also ja, aus meiner Sicht so Giganten irgendwie vom Markt gehen, kriegt man natürlich schon ein bisschen klottrige Knie so ab und zu. Und ich glaube, was jetzt gerade so unser Ding ist, wir wissen, die Wirtschaft ist gerade ein bisschen mau, so ist alles ein bisschen schwierig, der ganze Markt ist so ein bisschen im Umbruch, Covid hat alles so künstlich aufgeblasen, jetzt ist irgendwie alles wieder so ein bisschen mehr mau. Und ich glaube, das Credo ist, ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen in diesem Jahr, vielleicht auch noch im nächsten Jahr, und zu sagen, so hey, wir konzentrieren uns erstmal so auf wirklich die Produkte, die Qualität der Produkte, den Service, die Langlebigkeit der Produkte. Und dann schauen wir mal weiter, was es halt noch irgendwie so in die Richtung gibt. Weil am Ende, ja, muss Pony-Schwester Geld verdienen. Und es wäre echt ziemlich kacke, wenn durch irgendwelche risikoreichen Entscheidungen die Marke nachher komplett weg vom Fenster ist. Also ich glaube, es ist vielleicht auch nicht in eurem Interesse. In meinem ist es auf jeden Fall nicht. Deswegen versuche ich das so gut, wie es geht, weiterzuführen und halt diesen schmalen Grad irgendwie zu treffen zwischen
Wirtschaftlichkeit, dass es angenommen wird von den Kunden, dass es sich abhebt von der Masse von Produkten. Es gibt ja so unglaublich viele Reitsportmarken. Es ist so krass, da muss man erstmal irgendwie so sein Standing finden. Ja, die Kunden müssen es kaufen und dann gleichzeitig muss ich abends mit einem guten Gewissen ins Bett gehen können. Also, und ich habe da schon recht strikte Vorstellungen, so moralischen, mein moralischer Kompass, du, der ist schon recht, ja, recht deutlich. Und ja, deswegen, es ist nicht leicht, aber ja, es geht gerade darum, Kopf oben zu halten und zu schauen, was kann man halt ohne viel Risiko möglichst gut in eine nachhaltige Richtung verändern. Und was mir einfach super wichtig ist, und das ist jetzt mein Schlussplädoyer, ich habe keinen Bock, jemanden zu verarschen. Und deswegen werde ich auch in Zukunft hier niemanden verarschen. Ich sage euch dann auch sehr deutlich und sehr klar, ja, wie es bei uns läuft. Deswegen, ne, so zum Beispiel versuchen wir auch auf der Website so relativ transparent zu halten, so woher kommen die Produkte, welche Stoffe, dies, das, bla, 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 bla. Damit ihr da irgendwie einen Einblick habt und damit ihr nachher eine vernünftige, bewusste Kaufentscheidung treffen könnt. Und ich glaube, das ist so im Thema Nachhaltigkeit ultra wichtig, dass man die Kunden nicht dahingehend verleitet, so dumme Entscheidungen zu treffen und irgendwas zu kaufen, was sie nicht brauchen oder was sie nachher nicht wirklich passt, aber es war ja günstig oder ich hatte ja gar keinen Rabattcode oder whatever. Genau, also ja, das ist uns auf jeden Fall super wichtig und ich bin total dankbar, wie immer, also erstmal, wenn ihr noch hier seid und diesen Podcast bis zum Ende angehört habt und vor allen Dingen bin ich ultra dankbar für alle, die uns unterstützen, die unsere Philosophie unterstützen, die sagen, hey, eure Klamotten sind geil, wir lieben die Passform, die Qualität, der Preis ist angemessen und wir finden es cool, dass ihr so gut es geht auf Nachhaltigkeit achtet. Das schätze ich einfach total. Ich bin da unglaublich dankbar für, weil das absolut nicht selbstverständlich ist. Und ja, ich hoffe, dass dieses Jahr noch cool weitergeht und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.